Der Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen mit Judith Heidkamp. Vor zwei Folgen gab es hier eine Folge mit einem Roman, in dem der Umgang mit Demenz eine wichtige Rolle spielte. Petra Pellinis ganz zauberhafter Bademeister ohne Himmel ist auch in der ARD-Audiothek weiter zu finden. Und heute tauchen wir ein in einen Roman, der davon erzählt, wie es das Leben aller Beteiligten ändert, wenn auf einmal jemand pflegebedürftig ist. Wenn eine Pflegeperson ins Haus kommt, die ja auch noch ein eigenes Leben hat. Die in Österreich lebende Autorin Susanne Gregor hat dieses Thema in einen einfühlsamen und spannenden Roman gepackt. Er beginnt mit einem dramaturgischen Paukenschlag.
Es ist ein stiller Tod. An einem sonnigen Mai-Nachmittag um 14.37 Uhr stürzt Clara an einer unscheinbaren Böschung 50 Meter in die Tiefe. Sie gibt keinen Laut von sich. Zu hören ist nur ein schnelles Rascheln der Blätter. Es könnte auch ein Reh sein, das davonläuft. Unten ein dumpfer Aufprall, dann Stille. An der Stelle, an der sie bis eben noch stand, nichts als ein paar dünne Zweige, brauner Boden, ein Baumstumpf. Darauf Ringe, die nach außen hin immer heller werden. Wie ruhig Claras Gesicht gewesen ist in diesem letzten Moment, wie angstlos, wird Paulina später denken.
Wir haben hier eine gewisse Blindheit, die sich einschleicht. Und ich glaube, die geht eigentlich von Clara aus. Und das ist eine Blindheit für das, wer Paulina eigentlich ist, woher sie kommt und wie sie lebt und was sie braucht.
Viel Bedürftigkeit, viel soziales Gefälle zwischen drei Frauen. Paulina, der Pflegerin, Clara, der Tochter und Architektin und Irene, die einen Schlaganfall hatte. Susanne Gregor ist heute mein Gesprächsgast im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Wir hören jetzt aber erstmal noch ein bisschen mehr vom Anfang ihres Romans Halbe Leben.
Aber noch hält sie sich an einem mit Moos bedeckten Baum fest, beugt sich über den Abhang, von dem sie weiß, wie steil er ist, ruft ein paar Mal Claras Namen, wartet auf eine Antwort, holt ihr Handy aus der Tasche, sieht, dass es keinen Empfang hat, kann sich aber an eine Lichtung erinnern, die sie vorhin passiert haben und an der sie ihr Display gecheckt hat. Sie lässt den Baum los, reibt ihre feuchte Hand ab und macht ein paar Schritte in die Richtung, aus der sie eben gekommen sind. Sie weiß, dass jetzt womöglich jede Sekunde zählt, dass sie eigentlich laufen sollte, aber sie kann nicht. Ihre Beine sind schwer, ihr Gang ist langsam. Die Bäume hier sehen alle gleich aus, es ist, als würde sie auf der Stelle treten. Die knackenden Äste unter ihren Füßen, das Zwitschern der Vögel, das entfernte Rauschen der Autobahn, all die Geräusche, die sie vorhin noch kaum wahrgenommen hat, kommen ihr jetzt unerträglich laut vor. Sie hält sich die Ohren zu und hört nur noch ihren stockenden Atem, konzentriert sich auf ihre Füße, die Spuren, die sie hinterlässt. »Ich bin zu einem Tier geworden«, denkt sie, »einem Fuchs, aus dessen Pfotenabdrücken man lesen wird. Aber es wird kein Förster sein, der ein Urteil darüber fällt, was sie bedeuten.« Vielleicht kann sie sich hier mit ihren bloßen Händen ein Loch graben, irgendwo an einem Baum, der sich dafür eignet, ein kühles, dunkles Zuhause für sie allein. Von dort aus wird sie die Suchtrupps beobachten, die hier entlangkommen werden, im Laufschritt, angeführt von Jakob, der den Wanderweg seiner Frau gut kennt. Mit seinem langen Zeigefinger wird er ihnen den ausgetretenen Pfad zeigen, und Paulina wird in ihrem Fuchsbau sitzen und auf den Schrei warten, den Jakob beim Anblick seiner Frau ausstoßen wird. Und es wird sein Schmerz sein, der Paulina so schwer machen wird, dass sie immer tiefer in das Erdloch sinken wird. Entlang der Wurzeln eines Baumes, der seit Jahrzehnten ein und dasselbe Stück Land bewohnt und jede Höhle kennt, jeden Stein und jeden Samen. Von nun an wird sie ein Fuchs sein und sich auf ihr ursprüngliches Terrain zurückziehen, von dem sie sich ohnehin bereits zu weit entfernt hat. Zu lange war sie von zu Hause weg gewesen und das war ein Fehler. Sie hat sich furchtbar geirrt. Aber jetzt kann sie sich wieder an die Ordnung der Dinge erinnern und an den Weg. Ihre Instinkte melden sich und sie beschleunigt ihren Schritt, kann spüren, wo die Lichtung ist. Dort drüben, in der Ferne, wo die Sonne zuerst in dünnen Streifen den kühlen Schatten der Bäume durchbricht, dort springt das kleine Symbol an ihrem Handy an. Dort findet sie ihre Stimme wieder. Zuerst rau, dann immer klarer. Können Sie mich hören? Wir brauchen Hilfe. Warum sie eine Dreiviertelstunde gebraucht hat, um den kurzen Weg zur Lichtung zu laufen und den Anruf zu tätigen, kann sie der Polizei später nicht erklären. Sie hätte einfach den Weg nicht gefunden. Ihre Fußspuren beweisen es. In Verzweiflung sei sie eine Weile im Kreis gelaufen. Das komme vor, bemerken die Sanitäter. Desorientierung als Folge eines Schockzustands. Sie bringen ihr Wasser und legen ihr eine Decke um die Schultern, obwohl sie schwitzt. Unentwegt fragt sie nach Clara, aber die Sanitäter rücken nur zaghaft mit Informationen heraus. Sie wird erst später erfahren, dass Clara noch am Leben war, als sie gefunden wurde, aber bereits im Krankenwagen ihren Verletzungen erlag. Die 38-jährige Ehefrau und Mutter, heißt es später in der Lokalzeitung, im vierten Monat schwanger, hinterlässt eine 11-jährige Tochter. Aber da ist Paulina bereits abgereist, hat erklärt, dass sie zu ihren Kindern muss. Und man hat es verstanden. Jakob versucht am nächsten Tag, sie zu erreichen, aber sie möchte ihn nicht sprechen. Nur noch der Polizei antwortet sie auf die zunächst nicht abreißen wollenden Fragen, die aber immer wieder an dieselben Stellen führen und schließlich weniger werden. Es liegt kein Motiv vor. Man lässt den Tod als Unfall gelten. Niemand zweifelt an dieser Version der Geschichte.
Niemand zweifelt an dieser Version der Geschichte. So endet dieser erste Einstieg in den Roman Halbe Liegen von Susanne Gregor. Niemand, außer uns natürlich, den Leserinnen und Lesern, die natürlich genau mit diesem Satz auf diese Zweifelsfährte gesetzt werden. Damit machen Sie so etwas wie psychologische Detektive aus uns während der Lektüre, Frau Gregor.
Ja, also ich fand es interessant, in dieser Geschichte das Ende schon am Anfang vorwegzunehmen, weil man sich dann, dachte ich, mehr konzentrieren kann auf die Details. Und ich wusste von Anfang an, dass ich einen Roman schreiben will, der sich wirklich so auf die leisesten Misstöne, auf stille Missstimmungen und Missverständnisse konzentriert. Und ich dachte, wenn ich das Ende vorwegnehme, dann hat der Leser eine ganz andere Perspektive auf diese leisen Misstöne. Und so kann sich die Geschichte ein bisschen anders entwickeln. So, das hat mich daran gereizt.
Ja, das ist ja praktisch ein Kunstgriff, der uns sagt, alles, was passiert, auch die Details sind wichtig, weil es wird am Ende eskalieren.
Ja, und wie es eskaliert, wusste ich aber tatsächlich selbst auch beim Schreiben nicht. Also ich wusste am Anfang, dass dies das Ende sein wird, also dass das Ende auch der Anfang ist. Und als ich dann diese Rückblende angefangen habe aufzurollen, wusste ich natürlich, dass sich am Ende das irgendwie auflösen muss. Also was ist bei diesem Unfall tatsächlich geschehen und war es ein Unfall? Aber ich wusste es beim Schreiben selbst nicht. Also so wie die Figuren sich mir dann offenbart haben und wie diese kleinen Missverständnisse passiert sind, so hat sich die Geschichte dann entwickelt, dass ich auch selbst beim Schreiben erst erfahren habe, was eigentlich wirklich passiert ist.
Tatsächlich? Gilt ja. Das auch für die beiden Figuren? Also für Paulina und Clara, haben die sich auch erst während des Schreibens so herausgeschält in ihren Eigenheiten?
Paulina war mir recht klar, die sah ich recht klar, als ich begann, die Geschichte zu schreiben. Und ich dachte am Anfang, dass wir eigentlich alles nur durch ihre Augen sehen werden. Aber dann ist mir ziemlich schnell klar geworden, dass Clara auch eine Stimme braucht. Ja, weil es sonst auch ein bisschen unfair wäre, nur durch Paulinas Blick sie zu beschreiben. Und ich wollte quasi so ein bisschen auch Anwalt sein für alle Figuren.
Für beide, ne? Ja, oder für alle beide, drei Frauen.
Für alle drei Frauen, richtig. Und nicht im Sinne eines Anwalts, so als wären sie unschuldig, weil ich glaube, unschuldig sind sie beide nicht. Beide machen sie sich zu bestimmten Zeiten schuldig, aber eine Anwältin im Sinne von sie zu Wort kommen lassen, auch wenn sie Fehler machen, auch wenn sie mal wo falsch abbiegen, dass sie den Raum haben und man sie ausreden lässt sozusagen. Ja, und da war mir ganz schnell klar, dass eben die Clara auch eine Stimme braucht und damit einfach auch vielleicht verständlicher und greifbarer werden kann.
Man wäre ja sonst auch sehr schnell bei den Stereotypen, oder? Da hätte man Paulina, die slowakische Pflegerin, die das Geld braucht und dafür immer 2 Wochen im Monat bei einer österreichischen Familie ist. Und dann hätte man Clara, die ziemlich erfolgreiche Architektin, die sich diese Hilfe eben leisten kann und ein bisschen erst sich daran gewöhnen muss und es dann doch ganz bequem findet. Und es gibt noch Irene, die Mutter, die einen Schlaganfall gehabt hat und jetzt eben eigentlich Hilfe braucht, aber nicht so gerne Hilfe will. Was ist denn das für ein seelischer Cocktail, der in dieser Konstellation dann eine Rolle spielt?
Naja, es gibt hier sehr viele Bedürfnisse. Einerseits könnte man sagen, gut, die brauchen eben einander auf irgendeine Art, diese 3 Frauen, und das klappt ja ganz gut, ne? Die Paulina braucht Geld, die Clara braucht eine Pflegerin, Irene braucht jemand, der da ist, und so funktioniert dieses Dreiergespann ja eigentlich ganz gut. Aber wir haben hier eine gewisse Blindheit, die sich einschleicht, und ich glaube, die geht eigentlich von Clara aus. Und das ist eine Blindheit für das, wer Paulina eigentlich ist, woher sie kommt und wie sie lebt und was sie braucht. Ich hätte Paulina auch eine Reinigungskraft sein lassen oder ein Au-pair sein lassen. Es geht hier nicht unbedingt um die Pflege. Es geht darum, dass da jemand quasi in einer dienenden Rolle in eine Familie kommt und in eine privilegierte Familie eigentlich, muss man sagen. Und dass Clara gar nicht so wahrnimmt, dass sie in dieser privilegierten Rolle ist und wie sie rüberkommt mit ihren Privilegien und was das vielleicht in Paulina auslöst. Und ich glaube, dass Clara vielleicht auch für so eine Art Menschenschlag steht, für einen Menschen, der relativ privilegiert ist und der auch gut ist im Grunde, der spendet, der es gut meint mit den Menschen. Aber mit der Realität konfrontiert kommen wir manchmal drauf, dass wir gleichgültiger sind, als wir dachten, oder dass wir ja ein bisschen egoistischer sind, als wir dachten.
Wie es war, als Paulina in Claras Haushalt kam und wie überhaupt die Entscheidung für eine 24-Stunden-Pflege fiel, Irina Wanka liest ein Stück aus Halbe Leben von Susanne Gregor.
Es ist ein ebenso sonniger Maivormittag, ein Jahr zuvor, als Paulina Clara zum ersten Mal gegenüber sitzt. Mit einem schnellen Handgriff holt sie die Unterlagen aus ihrem kleinen, penibel gepackten Koffer, der Stapel säuberlich gefalteter Kleidung enthält. Clara beobachtet, wie Paulina die Papiere sorgfältig sortiert, bevor sie die unterschriebenen und gestempelten Dokumente auf den Tisch legt und zu ihr hinüberschiebt, beschwert durch ihre Hand, die viel älter wirkt als ihr Gesicht. Clara tut so, als würde sie die Schriftstücke überfliegen. In Wahrheit verschwimmen die Zahlen und Worte vor ihren Augen. Alles, was sie herauslesen kann, ist, dass sie gleich alt sind, obwohl sie Paulina jünger geschätzt hätte. Paulina lächelt sie an. Ihre vollen Wangen lassen ihre Augen kleiner werden. Die dünnen Augenbrauen verschwinden unter dem etwas zu langen Pony. Ihre braunen Haare glänzen in dem Streifen Morgensonne, der vom Fenster auf ihren Kopf fällt. Ihre Hände liegen ineinander verschränkt auf dem Tisch. Und Clara muss feststellen, dass sie eigentlich keine Fragen hat. Etwas an der Beherrschtheit der Slowakin hat eine beruhigende Wirkung auf sie. Die Agentur sagt, ihr Deutsch sei sehr gut, bemerkt sie. Und Paulina erklärt, ich habe in der Schule gelernt, auch später an der Universität, ein paar Semester. Aber dann ist erster Sohn gekommen, sagt sie und legt eine Hand auf den weichen Bauch, als wäre er noch immer da drin. Jetzt ist er 16, aber ich habe nicht vergessen. Ihr Akzent gefällt Clara, stellt den Worten nicht das Bein, macht ihr Deutsch zu ihrer ganz eigenen Sprache, in der kein Fehler ganz falsch ist. Und wo sind ihre beiden Kinder, will Clara wissen, während sie wochenlang bei uns sind? Schwiegermutter passt auf, sagt Paulina und steckt sich eine Haarsträhne hinters Ohr. Und sie sind große, keine Babys mehr. 2 Wochen ohne mich, kein Problem. Wir telefonieren, sagt sie. Das ist gut, nickt Clara und wischt mit einer Handbewegung die Unterlagen vom Tisch. Kommen Sie doch einfach und treffen meine Mutter, schlägt sie vor. Doch schon als Clara vom Tisch aufsteht, beschleicht sie die Angst, ihre Mutter könnte ihr jetzt noch alles verderben, wenn sie schlechte Laune hat. Während sie Paulina die Treppe hinauf vorausgeht, möchte sie fast laufen, ein paar Sekunden vor Paulina oben ankommen. Allein mit ihrer Mutter sein, ihr ins Ohr flüstern, sei ein bisschen nett, Mutter, ich bitte dich. Aber Irene sieht nicht einmal auf, als die beiden das Zimmer betreten, in dem sie sitzt und fernsieht. Nach den vorangegangenen 2 Versuchen möchte sie nichts mehr von einer Pflegerin hören. Aber bevor Clara etwas sagen kann, legt Paulina den Zeigefinger auf die Lippen und schüttelt den Kopf. »Ich mach das schon«, flüstert sie und geht allein weiter. Clara bleibt an der Türschwelle stehen und sieht zu, wie Paulina sich vorsichtig neben Irene setzt, die mit Spannung eine Quizsendung verfolgt. Ein Bein über das andere geschlagen, darüber ihr weites, dünnes Nachthemd, ein Arm über der Brust verschränkt, mit der 2. Hand stützt sie ihr Kinn ab, ein Fuß wippt leicht und balanciert den daran hängenden Hausschuh. Ihre Lippen bewegen sich, als würde sie mitraten, oder vielleicht spricht sie mit dem blonden Moderator mit, dessen Phrasen sie auswendig kennt. Ein Team aus Vater und Sohn stellt sich seinen mit dramatischer Musik untermalten Fragen, die eigentlich nicht besonders schwer sind. Mit welcher Einheit misst man elektrische Leistung, Watt oder Volt? Volt, schreibt der erwachsene Sohn auf sein Tablet, und die beiden Frauen lachen gleichzeitig auf, Irene heiser und rau, Paulina spöttisch verhalten. Sohn ist nicht besonders schlau, sagt Paulina, und Irene schüttelt den Kopf. Sie würden sich wundern, was die Leute alles nicht wissen. Sie sagt es in den Fernseher hinein, ohne sich der Pflegerin zuzuwenden. Und doch weiß Clara, die sie von der Türschwelle aus beobachtet, dass das Eis gebrochen ist, dass Paulina sich zurechtfinden wird. Sie weiß es einfach. Paulina wird bleiben. Lautlos macht sie einen Schritt nach hinten, lässt die beiden allein, nimmt die Treppe nach unten, setzt Teewasser auf und sieht aus dem Fenster in den Garten, wo Ada auf dem Trampolin in einen Handstand springt. »Komm raus«, schreit das Mädchen, das durch das Glas seine Mutter erkennt. Und zum ersten Mal seit Monaten hat Clara endlich wieder Zeit und Lust dazu. Sie schaltet den Wasserkocher aus, öffnet die Terrassentür, durchquert den Garten und klettert zu ihrer Tochter. Eine Weile hatten sie noch gehofft, sie könnte nach wie vor allein wohnen. Von einem Pflegeheim wollte sie nichts hören. Sie wollte alles selber machen, wie sie es immer getan hatte. Und Clara schaffte es nicht, sie zu überzeugen, dass sie sich in Gefahr brachte, sich und andere, wenn sie mitten auf der Straße ging, wenn sie im Bus umfiel, wenn sie plötzlich im Supermarkt vergaß, wo sie eigentlich wohnte. Ins Büro zu fahren fühlte sich an, wie ein Kleinkind allein zu Hause zu lassen. Bei Meetings konnte sie sich kaum konzentrieren. Details wichtiger Aufträge entfielen ihr. Zu viele E-Mails und Anrufe musste sie an Mitarbeiter delegieren, die zu wenig Erfahrung hatten und mehr Schaden anrichteten als halfen, während sie ihre verwirrte Mutter zu Arztterminen bringen und abholen musste oder, noch schlimmer, sie zur vereinbarten Zeit gar nicht am vereinbarten Ort vorfand. Die ersten Male hatte sie noch fieberhaft nach ihr gesucht und sie meistens irgendwo in der Nähe des Bahnhofs ausfindig gemacht, wo sie in einen Zug steigen wollte. Aber irgendwann gab sie es auf und wartete auf Irenes Rückkehr oder auf einen Anruf. Immerhin war der Ort, in dem sie wohnten, nicht groß. Man kannte sie. Man rief Clara an und gab ihr Bescheid. Das Chaos und die ständigen Fahrten zur Wohnung ihrer Mutter erschöpften sie. Als hätte Irenes Verwirrung auch sie erfasst, war sie kaum noch fähig, etwas zu Ende zu denken, wusste kaum noch, welches Datum war, und trotz der Erschöpfung lag sie nachts mit rasendem Herzen wach. Ihre Mutter war zu einem defekten Rädchen im Uhrwerk ihrer Tage geworden, das alle anderen durcheinander brachte, und Clara der Zeiger, der sich nonstop im Kreis drehte. Ausgelaugt traf sie die Entscheidung schließlich autonom und suchte einen Platz in einem Pflegeheim, ohne Irene zu fragen. Und als der Tag kam, packte sie eigenhändig Irenes Koffer. »Ich weiß, du willst nicht, Mutter, aber ich kann so nicht mehr. Es ist das Beste für uns alle.« Jakob, den Clara zur Verstärkung mitgebracht hatte, stand kopfschüttelnd in der Ecke des Zimmers, wusste, dass es sinnlos war, Irene gegen ihren Willen in ein Heim zu stecken. Irene setzte sich hin und verschränkte die Arme. Und wie immer auch Clara auf sie einredete, flehte, weinte und schimpfte, sie rührte sich nicht von der Stelle. »Ich gehe in kein Pflegeheim«, wiederholte sie. »Lieber hänge ich mich auf.« Schließlich kapitulierte Clara und sie fuhren nach Hause. Und als Jakob sich ein »Ich hab's dir ja gesagt« nicht verkneifen konnte, gerieten sie in Streit. Ada sah ihre Mutter kaum noch. Und obwohl Jakob versuchte, das irgendwie wettzumachen, das Mädchen ins Kino mitnahm und in den Zoo, wurde sie noch aufsässiger und frecher als früher und setzte ein paar Schularbeiten in den Sand. Verzweifelt suchte Clara nach anderen Lösungen, beauftragte mobile Pflege, aber die Pfleger trafen Irene kaum einmal zu Hause an. »Ich war im Supermarkt«, erklärte sie dann, »irgendwas muss ich ja wohl essen.« Clara beauftragte Essen auf Rädern. Einmal am Tag kam jemand mit einer warmen Mahlzeit zu Irene, die Clara aber unberührt vorfand, wenn sie abends vorbeikam, um nach ihr zu sehen. Ungenießbar war das Wort, das ihre Mutter benutzte, egal um welche Speise es sich handelte. Wenn Clara, die nie kochen gelernt hatte, ihr ein Käsebrot zubereitete, fand Irene das immer fantastisch. »Es geht ihr um die Gesellschaft, Clara«, erklärte Jakob. »Sie braucht eine echte Person, die ihr etwas liebevoll zubereitet, keinen Lieferdienst.« Jakob war immer gut darin gewesen, die Bedürfnisse anderer zu erspüren, aber auf sie einzugehen war eine andere Sache. »Ich weiß, was du brauchst«, sagte er nach einer langen Arbeitswoche zu Clara und strich ihr ein paar Mal über ihren schmerzenden Rücken, als wolle er sie massieren. Doch stattdessen hängte er sich seine Kamera um den Hals und verließ das Haus.
Halbe Leben, so heißt dieser Roman. Sie hören den Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Heute im Gespräch mit der Autorin Susanne Gregor. Privilegien sind ja etwas, das man lieber nicht wahrnimmt, wenn man es hat. Und so ist es auch in diesem Verhältnis zwischen Clara, der österreichischen Arbeitgeberin, und Paulina, der slowakischen Pflegerin. Susanne Gregor, die in der Tschechoslowakei geboren wurde und vor vielen Jahren nach Österreich kam, hat mir erzählt, welche ihrer eigenen Erfahrungen bei diesem Buch eine Rolle gespielt haben.
Also, was diese Frage betrifft, da habe ich, glaube ich, sehr viel bei mir schöpfen können aus meinem eigenen Blick, als ich als Slowakin nach Österreich, nämlich nach Oberösterreich gekommen bin, genau in diese Gegend. Etwas, was mir sehr stark aufgefallen ist und was ich hier im Buch auch der Clara ein bisschen zuschreibe, ist so dieses sich drehen um sich selbst, also nur sich sehen und nicht so wahnsinnig die Menschen um einen herum. Die Slowakei ist eine Gesellschaft, die, oder so empfinde ich das zumindest, vielleicht ist es auch subjektiv, die ein bisschen mehr auf einer Gemeinschaft aufbaut. Sei es die Familiengemeinschaft oder die Nachbarschaft oder der Bezirk, die Stadt. Und in Österreich hatte ich das Gefühl, es ist vielmehr eine Gesellschaft, in der es um die eigene Entfaltung geht, darum eine Arbeit mit Sinn zu finden. Wie kann man Glück finden? Und das, was für mich so ein kultureller Flash war, ist, dass Menschen eben Glück begreifen als eine persönliche Entscheidung, als basiert auf persönlichen Entscheidungen. Und für Paulina im Buch gelten aber ganz andere Parameter. Die ist viel fremdbestimmter. Die hat Zwänge. Die hat Geldnot, die hat Zeitnot, die schafft es nicht, alles unter einen Hut zu bringen. Und das ist, glaube ich, etwas, was die Clara eben nicht sehen kann.
Paulina zerreißt es ja fast während des Romans zwischen ihrer Arbeit und ihrem Zuhause in der Slowakei. Dort hat sie zwei Söhne, von denen sie sich immer weiter entfernt. Sie macht sich Vorwürfe, dass sie nicht zu Hause ist. Sie hat auch sonst ein ziemliches Päckchen zu tragen. Eigentlich jemand, dachte ich beim Lesen, wo es auf jeden Fall irgendwann zu einer Eruption kommt, oder?
Ja, und ich glaube, es wäre vielleicht vermeidbar gewesen, hätte man Dinge ausgesprochen. Und in dem ähneln die zwei Frauen sich ja eigentlich. Die sprechen ja beide ihre Bedürfnisse nicht aus. Clara ist ja eigentlich auch jemand, der nicht wahnsinnig glücklich ist. Und genauso auch Paulina. Sie suchen beide nicht das Gespräch, beziehungsweise übergehen beide ihre eigenen Grenzen immer wieder.
Ich höre so ein bisschen raus aus dem, was Sie sagen, dass Sie eigentlich gestartet sind mit der Perspektive von Paulina und während des Schreibens immer mehr Verständnis für Clara entwickelt haben. War das so?
Ja, also ich würde nicht sagen, dass man mit jedem Roman selbst etwas verarbeitet, aber und ich habe das bei diesem Roman auch wirklich nicht gedacht, dass ich dabei persönlich etwas verarbeiten werde. Aber ich bin ziemlich schnell draufgekommen, dass dieses Buch so ein innerer Dialog ist zwischen der Slowakin in mir und der Österreicherin in mir. Mir war sehr klar, dass ich genauso auch Paulina sein könnte, wären wir nicht nach Österreich gekommen. Und in Clara konnte ich mich auch sehr gut hineinversetzen, weil ich einfach mittlerweile auch schon so lange hier wohne, dass ich ihre Beweggründe auch nachvollziehen kann und ihre Perspektive nachvollziehen kann. Und deswegen war es mir dann auch wirklich wichtig, da jetzt keinen Fingerzeig auf die Clara zu machen. Das, was sie möchte, nämlich ihre Karriere zu haben, während ihre Familie versorgt ist, das ist ja per se nichts Verwerfliches. Das wollen wir doch alle irgendwie.
Haben Sie denn selbst mal was zu tun gehabt mit diesem Thema der Pflege, um das es ja im Buch auch sehr wesentlich geht, und zwar besonders das Modell der sogenannten 24-Stunden-Pflege, wo es eben meistens so ist, dass Pflegerinnen oder Pfleger aus Osteuropa in einem bestimmten Rhythmus einziehen und dann wieder eine Zeit lang zu Hause sind. War das ein Thema, was in Ihrem Leben eine Rolle gespielt hat?
Persönlich hat mich das jetzt nicht betroffen, aber als Slowakin im Westen sozusagen hört man öfters über dieses Thema. Beziehungsweise gibt es viele Slowaken und Slowakinnen hier, die ja für die Arbeit pendeln zum Beispiel. Und sie arbeiten hier als Reinigungskräfte, als Pflegerinnen oder sie arbeiten in der Trafik. Man sieht sie auf der Tankstelle arbeiten und so weiter. Und das sind doch immer noch ganz oft so Aushilfsjobs, so dienende Rollen. Und das ist etwas, wofür mein Blick einfach auch geschärft ist, weil man sich da ein bisschen so als Europäer zweiter Klasse fühlt vielleicht. Und das heißt, mein Blick war immer schon geschärft für diese Ungleichheit. Das ist es, glaube ich, woher mein persönlicher Bezug zu dieser Geschichte kam und weniger aus diesem Pflegethema heraus.
Das war für Sie gar nicht so wichtig, oder?
Ja, es war jetzt auch nicht unwichtig, weil das natürlich schon auch ein super wichtiges Thema ist und ich mir denke, wir sprechen da viel zu wenig drüber eigentlich.
Und die meisten schieben es lieber weg und schreiben keine Romane über das Problem der Pflege und des Alterns.
Ja, absolut. Und dabei ist es so wichtig und betrifft uns alle früher oder später. Wir wissen, wohin die demografische Entwicklung unserer Länder in Österreich, in Deutschland geht. Wir wissen, wo wir in 20 Jahren sein werden, in 50 Jahren sein werden. Und man stellt sich überhaupt nicht darauf ein. Und was natürlich auch wirklich problematisch ist, ist, dass diese Pflegerinnen und Pfleger wahnsinnig unterbezahlt sind und dass dieses Berufsfeld absolut unterschätzt wird.
Ich hatte tatsächlich in mir notiert, haben Sie eigentlich gezögert, dieses Thema zu einem Roman zu machen, aber jetzt sind wir von der anderen Seite hingekommen.
Ich habe überhaupt nicht gezögert. Also es ist beim Schreiben eine wirklich interessante Sache. Ich habe noch nie gezögert, über etwas zu schreiben und ich würde mir denken, in dem Moment, wo ich anfange zu zögern, ist es für mich ein bisschen der Anfang vom Ende, weil dann denke ich an die Rezeption des Buches, bevor ich überhaupt es angefangen habe zu schreiben. Und dann wäre ein Folgeschritt, vielleicht über etwas zu schreiben, was eine bessere Rezeption hätte, aber mich vielleicht weniger beschäftigt. das macht für mich keinen Sinn. Also ich brauche diesen wirklich persönlichen Bezug dazu und dann weiß ich, dass ich das dann auch so rüberbringen kann, dass es vielleicht auch ein uninteressantes Thema interessant machen kann.
Susanne Gregor war das im Podcast Buchgefühl, Reden und Lesen. Ihr Roman Halbe Leben über alle diese Fragen ist gerade erschienen im Schollnei Verlag. Bei uns liest Irina Wanker daraus.
Wenn Paulina aufwacht, muss sie gar nicht auf die Uhr sehen. Es ist immer 5.20 Uhr. Aber heute stehen die Vorhänge irgendwie anders. Etwas rührt sich vor dem Fenster. Eine Bewegung, die sie erschreckt. Ein Geräusch, ein Rascheln. Sie setzt sich auf und blinzelt in die Dämmerung, in die Blätter eines Baumes, die bis ans Fensterglas reichen, vom Wind bewegt. Befremdet sieht sie sich um. Es ist nicht ihr Fenster und nicht ihr Bett, auf dem sie sitzt. Und da erst erinnert sie sich wieder an dieses seltsame Haus. Was für ein großer weißer Würfel, hat sie gedacht, als sie hier ankam und davor stand. Die anderen Häuser, an denen sie vorbeigefahren waren, hatten ihr besser gefallen, mit ihren roten Dächern, blumengeschmückten Balkonen und braunen Holzzäunen. Dieses hier sah aus wie ein Irrtum in der weichen, hügeligen Landschaft. Vielleicht ist es noch nicht ganz fertig, hat sie gedacht, und ihr Verdacht erhärtete sich, als sie das Haus betrat und sah, wie spärlich eingerichtet es war. »Aber nein, wir wohnen schon seit über 10 Jahren hier«, lachte Clara und deutete Paulina mit der Hand, sie möge ihr folgen. Während Clara ihr voranging, überflog Paulina die Statur ihrer Dienstgeberin, die etwas kleiner war als sie selbst und ein unförmiges, kurzes Leinenkleid trug, das ihre Beine freilegte. »Voilà«, sagte Clara und blieb stehen, in einer Wohnküche, die wenig mehr als ein großer, leerer Raum war, mit einem gemütlichen Sofa vor riesigen, bis zum Boden reichenden Fenstern, die den Blick auf waldbewachsene grüne Hügel freigaben. Von einem Fernseher keine Spur, auch Regale suchte man vergebens. Aber immerhin gab es einen Esstisch für 6, an dem sie Clara gegenüber Platz nahm und ihr ihre Unterlagen präsentierte. Eine Weile saßen sie sich schweigend gegenüber. Paulina ließ sich von ihrer zukünftigen Chefin mustern und überlegte, was Clara an ihr auffiel. Hatte sie zu viel Make-up aufgetragen? Lächelte sie zu viel oder zu wenig? Dujan, der Fahrer des Sammeltaxis, das sie hergebracht hatte, hatte ihr versichert, dass alles gut gehen würde, wenn sie freundlich blieb. »Solange du deine Arbeit machst und zu allen freundlich bist, werden sie dich gut behandeln.« Aber Claras Gesicht mit den ungewöhnlich großen Augen war schwer einzuschätzen. Ihr Blick hatte etwas Schnelles, Unberechenbares, wie der Blick eines Kindes. Unsicher schob Paulina die Formulare näher an Clara. Sie war stolz darauf, alles allein ausgefüllt zu haben, mit Hilfe ihres Wörterbuchs, das seit ihrer Schulzeit bei ihr im Regal stand. Sie hatte die Sprache nicht vergessen, die sie damals mit viel mehr Eifer gelernt hatte als die anderen Fächer. Während ihre Schulkollegen Englisch cooler fanden, hatten sie die langen deutschen Wörter angesprochen und der harte Klang. Es war eine schnörkellose Sprache, die auf den Punkt kam. Aber Clara wollte ihre sorgfältig ausgefüllten Unterlagen gar nicht sehen, schob sie von sich, fing ein zähes Gespräch über ihre Kinder an und führte sie dann gleich zu ihrer Mutter, ohne zu erwähnen, dass sie keine Pflegerin wollte. »Sie sind umsonst hier«, eröffnete ihr Irene, sobald Clara den Raum verließ und ihre Schritte immer leiser wurden. »Ich benötige keine Hilfe, Sie können gleich wieder gehen.« Doch für Paulina bedeutete das gar nichts. Wäre sie jedes Mal gegangen, wenn man sie weggeschickt hatte, wären ihre Eltern schon viel früher gestorben und ihre Kinder wohl verhungert. »Ist schwierig, Hilfe zu brauchen, ich weiß«, sagte sie zu Irene und bereute ihre Worte sofort, als die alte Frau den Blick vom Fernseher abwandte und sie mit zu kleinen Schlitzen verengten Augen ansah. »Ich wiederhole, ich brauche keine Hilfe«, sagte sie. Paulina hielt für einen Moment inne und betrachtete Irene, bewunderte ihren sorgfältig gepflegten Kurzhaarschnitt und das elegante Gesicht der Frau, das für ihr Alter kaum Falten hatte. »Wir machen so«, schlug sie vor. »Ich helfe nicht, ich assistiere. Ich bin persönliche Assistentin.« Die Frau sah sie eine Weile schweigend an, wog ab. Paulina kannte diesen Blick von ihren Eltern und ihren Patienten und ihren Kindern und überhaupt allen, die sie je gebraucht hatten und nicht brauchen wollten. Eine Mischung aus Protest und Kapitulation, mit der Irene schließlich kaum merklich nickte, bevor sie sich wieder dem Fernseher zuwandte. »Naja«, murmelte sie, »ein Versuch. Und ohne Händeschütteln.«
»Halbe Leben« heißt der Roman von Susanne Gregor, der in dieser Folge im Mittelpunkt steht, in diesem Podcast. Irina Wanker las daraus. Regie Irene Schuck. »Halbe Leben« ist gerade im Schollnei Verlag erschienen. Und den Podcast Buchgefühl gibt's jede Woche neu, immer freitags, und im Radio bei Bayern 2 mit Musik, immer samstags um 14 Uhr. Danke für das Gespräch an Susanne Gregor und danke fürs Zuhören an Sie, sagt Judith Heidkamp.